Alles, was ich brauche, gell? Naja, ich weiß nicht mal, ob das alles ist, was ich brauche, oder ob ich noch viel mehr bräuchte als ein paar Taschen, ein bisschen Sachen. Also alles, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie es dir bei dem Lied geht. Merkt ihr das ruhig mal bis zum Ende der Predigt. Ich finde, es passt sehr gut für das Ende. Alles, was ich brauche, steckt schon vieles davon, von den Gedanken in dem Lied. Aber alles, was ich brauche, manchmal ist es ganz einfach. Wisst ihr, wenn ich ins Schwimmbad gehe, dann brauche ich etwa so eine Tasche und in der ist ein Handtuch, meine Badehose, ein paar Kekse und sowas, ein bisschen was Ungesundes. Wenn ich Kinder mitnehme, dann braucht man immer auch noch mal eine Taucherbrille oder ein Schwimmbrille. Also wenn ich ins Schwimmbad gehe, weiß ich, was ich brauche. Wenn ich wandern gehen will, dann habe ich mittlerweile auch gelernt, was ich brauche. Relativ ordentliche Schuhe, je nachdem wie und wo man wandern will, passende Kleidung fürs Wetter, auch was zu trinken und Ähnliches. Also in manchen Stellen und Lebenslagen haben wir gelernt, was wir brauchen. Ist das ganz einfach oder klar und relativ locker zu sehen? Bei anderen Dingen habe ich auch auf die harte Tour gelernt, was ich alles nicht brauche. Also wenn ich früher auf Seminare gegangen bin, habe ich auch die Tasche mitgenommen, aber die war dann etwa so vollgestopft. Und irgendwann habe ich gelernt, wenn ich 2 Tage auf Seminar bin, dann reicht so eine viertelvolle Tasche. So, es gibt Situationen im Leben, da lernen wir das. Haben wir das gelernt? Manchmal sind wir sogar so schlau und fragen jemand anders und lernen aus der Erfahrung von jemand anderen, was man so braucht, wenn man irgendwo hingeht oder dabei ist. Aber was brauche ich für meine Lebenstour? Wir stecken ja mittendrin in diesem Jakobusbrief und Jakobus wollte seinen Lesern ja was mitgeben, was sie für ihr Leben mit Jesus brauchen. Was so der Kern ist. Und heute springe ich mit euch ganz ans Ende des Jakobusbriefes. Und nein, es ist noch nicht die letzte Predigt. Aber Hannes und ich haben uns geeinigt, dass er gerne das eine Thema hätte, was vorher steht, aber heute nicht kann. Also mache ich heute den Schluss und er macht den Abschluss. Oder wie auch immer. Also ich mache die letzten Worte. Aber da steckt ja viel drin in diesem Jakobusbrief. Und wer ihn jetzt die... Jetzt sind es 7 Wochen, zum Schluss sind es 8 Wochen, oder? Nee. Vor 7 Wochen haben wir angefangen, so rum gehört's. Mathe ist nicht immer meine Stärke. Also vor 7 Wochen haben wir angefangen und wer mitgelesen hat, die ganze Zeit, im Begleitheft, die Tagestexte, der hat ja festgestellt, Jakobus hat immer wieder so Wenn-Dann-Konstruktionen. Also er redet zu uns als Christen, wenn du noch kein Christ bist, sage ich immer, kannst du den Jakobusbrief erstmal sparen, da musst du erstmal grundlegendere Sachen bereden, kommt heute auch nochmal. Aber wenn das und das ist, dann mach das und das. Manchmal steht das dann auch nicht da, das Wenn steht viel öfter da. Also ich habe nochmal Kapitel 1 aufgeschlagen, bin sofort drüber gestolpert. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, dann steht das dann nicht da, aber steht da, soll er darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Punkt. Also bei Jakobus ist manches total leicht, scheint sich. Aber er zeigt uns auch immer wieder auf, wo er sagt, das braucht ihr fürs Leben. Und jetzt finde ich es eben echt spannend, was er ganz am Ende schreibt. Was er ganz am Ende für als Quintessenz mitgeben will. Ich weiß nicht, ich als Prediger denke mir auch immer, zum Schluss sagst du nochmal das Wichtigste. Meistens klappt es auch manchmal auch nicht. Zum Schluss sagst du nochmal das Wichtigste, weil das merken sich die Leute dann hoffentlich. Hoffentlich, wenn sie nicht vorher weggenickt sind oder sowas. Aber was brauche ich jetzt für meine Lebenstour? Was ist das, was Jakobus uns da mitgeben will am Ende? Und ich bin mal ehrlich, Jakobus schreibt nicht drüber, das ist alles, was du brauchst. Das habe ich jetzt drüber geschrieben, nicht Jakobus. Und trotzdem finde ich diese Gedanken, und heute sind es wirklich mal 3, sonst habe ich ja selten eine klassische 3-Punkte-Predigt, diese 3 Gedanken, glaube ich, damit gewinnst du in deinem Leben so viel, wenn du die mitnimmst. Wir fangen mal vorne, also vorne nicht mit Vers 13 an. Peter hat ja schon erkannt, das Kapitel ist auch länger. Da kommt vorher auch Gutes, darüber werden wir nicht predigen, aber ihr lest ja in der Bibel und vielleicht redet ihr im Hauskreis drüber oder in eurer Kleingruppe. Wer übrigens noch ein Begleitheft braucht, draußen liegen noch 8 Stück und in meinem Schrank sind noch etwa 20 bis 25, die muss ich nicht in 2 Jahren wegwerfen. Also wenn ihr noch jemand habt, den ihr vielleicht dann schenken wollt, dann sprecht mich einfach an. Da geht es mir auch nicht ums Geld, ihr kriegt es auch geschenkt. Ich fände es nur schade, wenn es im Schrank vergammelt. Also von daher, wenn noch jemand eins braucht, nehmt euch ruhig eins mit. Ihr könnt auch ab jetzt Jakobus lesen. Ist genauso gehaltvoll und gewinnvoll. So, aber jetzt zum Vers. Vers 13 aus Kapitel 5 ist heute unser Einstieg in die Predigt quasi. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat jemand Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. So viel erstmal. Das reicht erstmal. Wir gehen heute den Text Stück für Stück durch. Der erste Gedanke bleibt, man könnte sagen, auch ein Stück allgemein, aber ich glaube absichtlich sehr allgemein. Jakobus hält nochmal fest, Gespräch mit Gott, das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich euch das bildlich machen? Gebet lässt sich so schlecht mitbringen. Ich habe gedacht, für uns neudeutsche Menschen, wir lassen uns davon immer von Gott ablenken. Vielleicht kann uns das, sobald wir es in die Hand nehmen, daran erinnern, dass wir ja nicht nur mit allen möglichen Leuten chatten, Nachrichten schreiben und telefonieren könnten, sondern dass wir mit Gott sprechen könnten. Dazu brauchen wir das Ding gar nicht, ich weiß. Aber wenn wir es oft genug in der Hand haben, können wir uns daran erinnern und sagen, stimmt, ich könnte ja jetzt mal mit Gott reden und das weglegen und ins Gespräch mit ihm gehen. Und zwar wann? Wann? Und ich sage ja, es bleibt sehr allgemein. Er zieht dann einen Spannungsbogen oder einen Bogen einfach und sagt, wenn es euch schlecht geht und wenn es euch gut geht. In Leid und in Freude. Und es liegt ja so nahe zusammen. Und oft genug dürfen wir uns als Christen ja anhören und sagen lassen, also so schlecht wie es dir geht, da brauche ich kein Christ werden. Das kann ich so auch. Sowas in die Richtung. Ja? Oder Nietzsche hat es auch mal so böse gesagt. Wie hat er es formuliert? Erlöster müssten die Christen aussehen. Ja, und ich muss zugeben, er hat recht. Also erlöster könnten wir möglich manchmal aussehen. Da drückt uns die Last des Lebens immer wieder ganz schön kräftig. Wir sind leider keine super über irgendwas Flieger, nur weil wir festgestellt haben, es ist besser mit Jesus unterwegs zu sein als ohne ihn. Leid gehört auch dazu, Situationen, die uns belasten. Also diese Übersetzung wählt den Begriff, leidet jemand unter euch. Und ich finde es weise gewählt, weil es geht nicht nur um Krankheit. Krankheit kommt später jetzt dann nochmal speziell, aber es geht wirklich um mehr, um irgendwas, was uns belastet. Und dieses Gefühl ist wohlgemerkt sehr subjektiv. Ich weiß nicht, ob euch das auch ab und zu so geht. Ihr steht vor jemandem, der jammert rum. Nicht böse, nicht falsch verstehen. Der jammert rum und ihr denkt euch, das ist doch gar nicht schlimm. Aber andersrum kann euch das genauso passieren. Weil was ist jetzt für einen Menschen Leid? Was ist für ihn belastend und schwierig? Der eine hebt problemlos 10 Kilo und der andere schwuppt auch 50 Kilo, so im Bild gesprochen. Und ich glaube, auch bei Leid ist das so. Der eine hält mehr aus als der andere. Oder für den einen fühlt sich das eine viel schwerer an wie das andere. Wir können nicht reinschauen, wie ein Mensch es für sich empfindet. Und darum finde ich diese Worte weise gewählt. Leidet von euch jemand, so wie es er empfindet, nicht wie ich über ihn denke. Aber die Anweisung ist auch klar. Dann geh ins Gebet. Red mit Gott drüber. Ja, er will unsere Bitten hören und das sagt nicht nur Jakobus. Ich habe euch mal drei Verse mitgebracht, in denen es auch ganz klar rauskommt. Wir fangen in dem Psalmen an, Psalm 50, Vers 15. Es sagt mir immer die Notfallnummer Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Sogar eine Konsequenz draus. Bergpredigt, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an. Also Jesus sagt es nicht nur einmal, der sagt es gleich dreimal hintereinander und sagt, Mensch, macht's, dann wird euch euer Vater geben. Philipperbrief, Paulus, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also man könnte sagen, da ist sich die Bibel wirklich sehr einig, egal wo man sie aufschlägt. Wenn irgendwas in deinem Leben los ist, vor allem auch das für dich als Leid empfunden, aber eben nicht nur, dann geh zu Gott und red mit ihm drüber. Pflege die Beziehung im Gespräch mit Gott. Wir nennen es Beten. Ich finde das so wichtig, dass wir uns das immer wieder einhämmern. Und auch dieser Abgebenabend am Mittwoch ist deine Chance, mit Gott ins Gespräch zu kommen und es nicht nur im stillen Kämmerchen mal zu tun, sondern bewusst zu sagen, ich habe da eine Situation, die trage ich als Last mit mir rum und ich werfe sie dir auch heute, vielleicht nicht nur da, vielleicht musst du es auch noch viel öfter tun. Vielleicht hast du es auch schon jahrelang getan. Ich will sie dir ganz bewusst wieder vor den Thron legen. Und wir beten und ringen darum, dass Gott sie uns hilft zu tragen oder uns hilft, einen Weg mit ihr zu gehen. Und jetzt übersehen wir aber bitte den zweiten Teil nicht des Verses. Jakobus erwähnt hier auch die Loblieder. Und Loblieder gibt es ja ganz unterschiedliche. Also angefangen bei den Psalmen, die ich ja schon erwähnt habe, über gute alte Kirchenlieder, nun danket alle Gott, großer Gott, wir loben dich, oder auch alle Ehre, was wir heute vorhin gesungen haben. Ich glaube, da ist es egal, welche Liedform, welche Wortform, es geht darum zu sagen, ich merke, da ist ein Gott und er beschenkt mich auch. Ich nehme das bewusst wahr und ich spreche es auch aus, ich lobe ihn und danke ihn und ich sage es dir ganz ehrlich, Gott braucht es nicht unbedingt. Der kommt ganz gut alleine klar, aber er wünscht es sich von uns, er freut sich tierisch drüber und es macht was mit mir. Es macht was mit mir. Die Elli hat irgendwann mal gesagt, es macht auch was mit mir, wie ich vor ihm stehe. Ich merke das bei mir auch. Wie ich bete, macht was. Ob ich gemütlich am Sessel lümmel oder ob ich mich bewusst hinknie, ob ich beim Lobpreis aufstehe oder nicht. Und nein, das ist meine Sache, aber mit mir macht es was. Ich möchte da Mut machen, auch immer wieder zu überlegen, was hilft dir auch in Lob und Dank zu kommen gegenüber Gott. Da steckt so vieles drinnen. Hat einer Grund zur Freude, sagt Jakobus hier, so formuliert diese Übersetzung. Und Grund zur Freude heißt nicht immer, dass ich gerade völlig am Ausflippen bin und sage, ja, jetzt könnte ich auch mal kurz Dankgebet machen, sondern das meint dieses ganze Gute, was wir im Leben haben. Und jetzt sind wir in Deutschland in einer schwierigen Position, weil uns geht es so gut, dass wir gar nicht mehr wissen, wie gut es uns geht. Ja? Wir übersehen das, wir sehen das als normal an. Es ist so ein Geschenk, wir sitzen in einem warmen Raum. Mittlerweile gibt es Leute in Deutschland, die schaffen das nicht mehr, in einem warmen Raum zu sitzen. Übrigens, unsere Gasrechnung ist auch erhöht worden, so als kleiner Seitenhieb. Aber das sind so viele Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Hat einer Grund zur Freude, ermutigende Situationen und dafür auch Gott zu loben. Ich merke das bei mir, wenn ich meine Gebetszeiten betrachte, dann muss ich ehrlich gestehen, wahrscheinlich eher 3/4 bitten und nur 1/4 danken und loben. Ich wünschte mir, es wäre 50-50. Aber es liegt an mir, nicht an dem wenigen Guten, was in meinem Leben ist, sondern es liegt an mir, weil ich leichter bitte, weil das drängt mich ja, wie danke. Das habe ich ja. Aber so, das war der Anfang und der erste Gedanke, dieses geh ins Gebet mit Gott, geh ins Gespräch und wie gesagt, sobald du dieses Ding anfasst, hoffe ich, dass du dich ab sofort daran erinnerst, dass es nicht wichtig ist, die nächste Nachricht zu schreiben, sondern zu beten. Das zweite, ab Vers 14. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Jetzt sitzt du vielleicht und da denkst dir, wo ist jetzt der zweite Punkt? Da geht es doch nur um Gebet. Richtig. Da geht es wieder hauptsächlich um Gebet, aber es kommt eine Facette dazu. Der Teil, dass du nicht allein ins Gebet gehen musst. Der zweite Gedanke ist, wir brauchen ehrliche Gemeinschaft. Und ich meine es ernst, ehrliche Gemeinschaft mit Menschen und mit denen mit Gott. Also nicht nur alleine mit Gott, sondern zusammen mit anderen Menschen mit Gott. Ich habe mir gedacht, wie verdeutliche ich das? Was stopfe ich in meinen Rucksack? Ich habe mir gedacht, ich müsste euch alle reinstopfen. Also ich habe euch nichts mitgebracht, aber schaut nach links und schaut nach rechts, da habt ihr eure Chance auf ehrliche Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Ja, schaut nach hinten und nach vorne. Wir haben uns in Kleingruppen und ich hoffe sehr, du hast irgendwo eine kleine Gruppe mit Menschen, mit denen du ehrlich mit Gott unterwegs bist und nicht nur ehrlich und ohne Gott, sondern beides zusammen. Ich hoffe, du hast diese Gruppe und ich hoffe, wir sind uns auch als Gemeinschaft und ich weiß, wir machen den Abgeben-Abend ja auch, weil wir wissen, dass es an manchen Stellen knatzt, weil Verletzungen passiert sind und weil wir immer wieder Gott brauchen, der da reinkommt, damit wir weiter ehrlich und liebevoll miteinander umgehen können. Das ist nicht immer einfach. Aber wir haben einen Gott, der uns da immer wieder helfen will, das zu schaffen und zu tragen. Jetzt sagt aber Jakobus speziell erstmal das Wort Krankheit an der Stelle. An der Stelle wird mir auch nochmal deutlich, ja okay, Krankheit gehört wohl dazu, uns geht es eben nicht besser wie dem Rest der Welt. Entgegen mancher pfingstlerischen Gemeinde, die das behauptet, du musst nur gut genug beten und wenn die Ältesten heilig genug sind, dann müssen die nur einmal kommen, beten und alles ist gut. Nein. Also ich glaube nicht, dass dieser Text so gemeint ist. Dass immer alles so läuft, wie ich es will, auch bei Krankheit. Und trotzdem ist dieses Gebet für Kranke eine gigantische Chance, eben Menschen zu rufen, mitzubeten, Gebetsunterstützung zu haben, nicht alleine verloren auf einem Posten zu stehen, sondern zu wissen, das sind Leute, die tragen mich jetzt mit. Und nicht nur irgendwo, sondern man darf die auch zu sich rufen und sagen, jetzt brauche ich euch. Vielleicht manchmal die Kleingruppe, aber Jakobus legt hier die Last bewusst auf die Gemeindeleiter und auch die Ältesten und sagt, holt auch die. Aber spannend ist, wer soll sie holen? Nicht wir sollen sagen, du musst, sondern ich, wenn ich in der Situation bin, entscheide mich zu sagen, jetzt brauche ich jemanden an meiner Seite. Es ist die Entscheidung des Kranken, der den Zeitpunkt festlegt. Und er soll auch nicht losgehen und endlich die richtige Gemeinde finden, wo der Heilige ist, der heilen kann, sondern er soll in seine Gemeinde gehen und seine Ältesten rufen. Und ich kann es dir von unserer Gemeinde sagen, nein, nicht jeder hat die Gabe der Heilung, auch nicht in der Gemeindeleitung. Also Jakobus sagt nicht, pilgert zu Petrus nach Jerusalem, der kann euch heilen oder irgendwas Ähnliches, sondern er sagt, rufe die Ältesten deiner Gemeinde und traut Gott etwas zu, weil nicht die Ältesten werden handeln oder die Gemeindeleiter, sondern Gott wird handeln. Ist euch hoffentlich aufgefallen in dem Text, wer der Handelnde ist. Gott handelt durch unsere Mitchristen. Nicht die Mitchristen sind die Tollen, nicht irgendwie sowas. Die Verheißung ist, er wird den Kranken heilen, aber es ist Gott, der handelt. Und es ist auch nicht ein Automatismus, wenn wir gut genug und schön genug und weiß ich was genug beten. Ich habe euch bewusst da nochmal 2. Korinther 12, 19 mitgebracht, wo Paulus anklingen lässt, dass er selber auch nicht perfekt gesund ist. Da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Gott zu Paulus. Denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft an dir besonders. Das ist einer der Momente, wo Paulus erzählt, ich habe auch meinen Stachel im Fleisch und Gott hat mir das mitgegeben und nicht Heilung. Und es wäre so viel schöner und leichter, wenn ich diesen Stachel, was auch immer es war, es gibt viele Vermutungen bei Paulus, wenn ich ihn nicht hätte. Aber mit dem Blickwinkel von 2. Korinther, wenn wir jetzt Jakobus 5 anschauen, merken wir, Gebet ist der Schlüssel, aber es ist Gottes Entscheidung, wie er dann weiter mit uns vorgeht. Gespräch, das Gott Raum zum Handeln gibt, das ihm auch ehrlich klar macht, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, so wie es Jesus im Garten Gethsemane formuliert hat. Ich glaube, ein Gebet, das Gott zwingen will, ist kein besonders gläubiges Gebet. Aber ein Gebet, das es nicht für wahrscheinlich hält, dass Gott jetzt handeln kann, ist genauso wenig gut. Ihr merkt diesen gigantischen Spagat, ich würde ihn gerne auflösen und sagen, so geht's. Aber in diesem Spagat lebe ich und in diesem Spagat lebe ich auch als Gemeindeleiter, wenn du mich rufst, dass ich alles erwarten will von Gott. Heilung sofort und jetzt und trotzdem weiß, dass unser Gott nicht immer handelt, wie ich es will. Versprochen ist aber, dass er aufrichten und die Schuld vergeben wird. Und das wollen wir nicht übersehen. Aufrichten heißt nicht immer heilen, aber aufrichten heißt, er macht was mit ihm. Mit dem Kranken. Und aufrichten heißt auch nicht immer so wie beim Maibaum, flupp, steht er, sondern es dauert oft Jahre und Zeit, bis wir das Gefühl haben, jetzt hat Gott mich aufgerichtet, jetzt ist wirklich was passiert, jetzt ist der Knoten geplatzt, an dem ich jahrelang gekämpft habe. Und vielleicht sitzt du heute da und denkst dir genau das, ja, ich kämpfe schon jahrelang, da ist mein Knoten, Gott, ich werfe ihn dir hin, bitte mach endlich was. Das kann körperliche Krankheit sein oder genau so eine Verletzung oder irgendwas, was in dir steckt. Ich bitte dich, werf's Gott immer wieder hin und such dir auch Leute, die es mit dir vor Gott hinwerfen. Gott wird es nicht unbeantwortet lassen, aber es kommt noch ein zweiter Aspekt rein, Sündenbekenntnis, Schuld bekennen. Und das fand ich auch einen Gedanken, den wir gerne außen vor stellen. Wir wollen immer das eine von Gott, wir wünschen uns äußerlich gutgehend, Heilung und Ähnliches. Aber wollen wir unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen? Das ist Sündenbekenntnis. Darum geht es in dem Moment. Wie ist unser geistlicher Zustand? Ich habe gedacht, ich versuche euch das mal mit einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn ich mein Auto an die Wand fahre, dann habe ich einen guten Bekannten, der kennt sich mit Autos aus und der weiß bestimmt, was er da machen kann, was man richten muss. Und den würde ich als erstes kontaktieren und fragen. Wenn aber klar ist, dass ich dem letzte Woche so richtig eins von Kahn gegeben habe, dass ich stinksauer auf ihn bin und er jetzt auch auf mich. Meint ihr, er würde Juhu schreien und sagen, klar, gerne, ich richte dir deine Karre? Nee, wenn die Beziehung nicht passt, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht mal getrauen hinzugehen. Und auch bei Gott, lasst uns darauf achten, dass die Beziehung passt, dass eben keine Sünde, und Sünde sagt ja wirklich, da ist was, was dich von Gott trennt und abhält. Was nicht passt, steht zwischen dir und dem heiligen Gott. Lasst uns diese Sünde auch immer wieder vor Gott bringen, weil er hat uns zugesprochen. Nicht du musst sie irgendwie mühevoll wegtragen, wegschaffen oder irgendwas, sondern ich nehme sie auf mich und ich bringe sie für dich weg. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Darum haben wir dieses Symbol des Kreuzes überhaupt hier in unseren Räumen hängen. Darum werden wir am Abgebenabend auch Dinge bewusst zum Kreuz bringen und nicht irgendwo ablegen, sondern bei dem, der sie weggenommen hat und für uns getragen hat. Sündenvergebung gehört dazu, Bekenntnis und Vergebung zu diesem Prozess des Gesundwerdens. Und ich fand es faszinierend, wer nachlesen will, daheim Markus 2 oder auch Lukas oder Matthäus, nur in anderen Kapiteln, da wird es deutlich, da wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht. Und was macht Jesus? Er spricht ihm zu, deine Sünden sind dir vergeben. Und erst als er merkt, dass es ihm keiner glauben will, sagt er, na gut, dann steh auch noch auf und gehe. Ja, das Wichtige ist die Beziehungsebene zu Gott. Die äußere Heilung ist oft Folge und Geschenk, das Gott dazu macht. Beten bewirkt viel. Auch wenn es nur unsere menschlichen Worte sind, ist es Gott, der Allmächtige, der sie hört und der handelt. Und das ist ein Geschenk und darauf will uns Jakobus auch noch hinweisen. Er fügt dann noch zwei Verse ein über Elia. Vers 17 und 18, ich glaube, ich habe den gar nicht, doch, ich habe ihn mitgebracht, über Elia. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen, in Gottes Auftrag übrigens, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte ihre Früchte wieder. Das ist natürlich ein Top-Level-Beispiel, würde ich so sagen. Aber es bringt mich ins Nachdenken. Was erwarte ich von Gott? Und nein, bitte betet nicht um keinen Regen. Das ist nicht gut für unsere Landwirte, ja. Aber Elia war eben kein besonderer Mensch und Gott hat ihn benutzt, um so krass zu handeln. Und es gibt ja auch noch andere Geschichten, wo Elia geheilt hat, wo Elia Wunder getan hat, weil Gott es wollte. Wir haben eine Macht, die dürfen wir anzapfen. Also, erstens, wir brauchen Gespräch mit Gott, Gebet. Zweitens, wir brauchen es nicht nur alleine, sondern wir brauchen ehrliche Gemeinschaft. Wir brauchen uns, darum sitzen wir auch nicht alleine hier. Wir brauchen Gemeinschaft mit Menschen. Und dann gibt es noch ein letztes, was Jakobus als allerletztes sagt, wirklich die letzten beiden Verse in diesem Brief. Da steht, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sicher sein, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet, denn Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Was brauchen wir noch? Ich habe mir gedacht, ich brauche eigentlich nichts mitbringen. Wir brauchen das richtige Ziel vor Augen. Also nur wer das richtige Ziel hat und nicht irgendeines. Peter hat dann gemeint, hier wird es schon an die Formel 1 heute erinnern. Nein, ist mir völlig egal, Formel 1. Eigentlich will ich euch daran erinnern. Und ihr braucht nicht diese Fahne vor Augen haben, die kann ich jetzt auch wieder weglegen, sondern ihr braucht dieses Kreuz, dieses Ziel und diese Ewigkeit. Das ist nämlich spannend. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal jemand erklärt hat. Von links unten nach rechts oben gehen wir einmal durch die Bibel. Links unten Schöpfung auf diesem symbolischen Kreuztafel und rechts oben Offenbarung, die Herrlichkeit Gottes. Mehr sage ich heute nicht dazu, aber ihr habt es jeden Sonntag vor Augen. Ja? Ihr habt es jeden Sonntag vor Augen, was unser Ziel ist und was es möglich macht, weil das Kreuz sich nicht umsonst genau in der Mitte dieses Weges von links unten nach rechts oben. Gott hat es möglich gemacht, damit wir in Ewigkeit und hier Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und das müssen wir immer vor Augen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr nicht auch schon so schwache Tage gehabt habt und euch gefragt habt, brauche ich wirklich dieses Christsein? Brauche ich diesen Gott? Manchmal ist es doch auch eine Last. Ja, du brauchst es. Und das ist das Wichtigste und das, was Jakobus am Ende den Leuten mitgibt, verliert nicht das Ziel aus den Augen. Sonst war alles umsonst, sonst kannst du dich, und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ja, Jakobusbrief gibt ja auch viel Chance, Leistung zu tun, das richtig zu machen, jenes nicht zu machen und. Das kannst du alles vergessen. Wenn du das Ziel aus den Augen verlierst, dann ist es nur noch Leistung, die ich erbringen will, irgendein Türmchen, auf den ich klettern will. Dann ist es nicht dieses Geschenk, in dem wir leben dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, dass durch die Tat am Kreuz, durch den Tod Jesu, du heute, auch wenn du es nicht glauben magst, die Ewigkeit mit Gott verbringen kannst. Das ist ein Geschenk. Und wenn du heute da sitzt und es zum ersten Mal hörst oder bewusst so wahrnimmst, dass das den Unterschied macht, möchte ich dich bitten, kümmere dich zuerst um diesen Punkt. Mach dir klar, wer dieser Gott für dich ist. Dass er dein Herr ist, aber auch dein bester Freund, mit dem du dann reden kannst, der sich um vieles in deinem Leben mit dir zusammen kümmert. Das heißt nicht, dass du nichts mehr tun musst, aber der vor allem den Weg in die Ewigkeit mit Gott bereit gemacht hat. Und die Ewigkeit, Hannes hat es mal so cool dargestellt, wenn wir ein Seil nehmen würden, ein ewig langes Seil, dann ist das Leben hier vielleicht so ein kleines Stückchen. Die Ewigkeit, der Rest des Seiles, das ist das Entscheidende. Und unser Tun und Handeln kann da nicht viel beeinflussen, aber Gott ist es, der uns da beschenkt und annimmt. Und das Coole ist, die Verheißung, die in den letzten beiden Versen auch noch drin steckt, ist, unser Tun und Handeln kann einen Mitbruder, eine Mitschwester oder einen anderen Menschen, und vielleicht sitzt du heute hier und irgendjemand hat dich quasi mitgeschleift, ich hoffe nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern fröhlich mitgebracht, dann ist das genau das, dann will dir jemand sagen, du, bitte öffne die Augen, da gibt es ein wirklich geniales, wichtiges Ziel für dich. Verlier das nicht aus den Augen. Mach dir bewusst, wie wichtig das und entscheidend das für dein Leben ist. Lauf zu Gott hin und nicht von ihm weg. Komm in seine Gegenwart. Und ich bitte dich, wenn du dir da nicht so fest bist und dir nicht so sicher, dann mach's heute wieder fest und richte dich wieder aus, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Das macht nämlich einen gigantischen Unterschied. So, drei Gedanken, dreimal herausfordern Jakobus und doch wohltuend. Erstens, Gespräch mit Gott. Das ist es. So pflegen wir die Beziehung. Zweitens, ehrliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Kleingruppe, Gottesdienst, vielleicht jetzt auch beim Essen zusammen, aber mit Gott dabei. Und drittens, hat ja auch nochmal Gemeinschaft mit drinnen, dürfen wir uns gegenseitig auch immer wieder sagen, du, ich kenne dich, ich weiß, wie wichtig dir Jesus ist, aber ich stelle es gerade nicht mehr fest bei dir. Bitte, bitte, überleg mal, ob du das Ziel noch vor Augen hast oder ob dir gerade vieles andere wichtiger geworden ist. Denn sicher ist, das brauchst du zum Leben hier auf der Erde und für alle Ewigkeit. Das brauchst du, das ist das Wichtigste. Ob du sonst vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten aufbrauchst, sicher, aber wichtig ist. Aber mit den drei Dingen kommst du in deinem Leben wirklich sehr weit. Was nimmst du aus diesen Versen mit? Ich will dir wieder eine Zeit geben, wo du einfach mal überlegst, in dich gehst und ich frage Gott, was soll ich mir mitnehmen? Was ist für mich heute das Wichtigste? Ich habe auch drei Fragen, aber vielleicht ist dir auch was ganz anderes wichtig. Gott segne dich dabei. Amen.